Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gedi Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin, heute ist Maike hier. Wie schön, dass du da bist. Du warst auch bereit, über ein Thema zu sprechen, über das Menschen gar nicht so gerne sprechen, richtig? Was ist denn das Thema von heute? Magst du das selber erzählen?
Wir haben gesagt, dass wir über Burnout sprechen. Ich habe es selber erlebt. Also ich war selber im Burnout. Und ich begleite ja auch Teams und Unternehmen und Führungskräfte. Ne? Wie ist Überlastung? Wie weit ist es noch okay? Die ganze Welt ist ja eigentlich auch total belastend. Und deswegen ist es ein Thema, was mich immer begleitet. Ne? Und dann also einmal aus der persönlichen Betroffenheit und dann aus dem, was ich bei anderen sehe. Ne? Und vielleicht ja auch noch, also nicht nur vielleicht, wahrscheinlich besonders sensibilisiert bin für dieses Thema, ne? Wenn ich da so etwas wahrnehme.
Und hast du selber auch Berührungspunkte?
Definitiv, ja. Ich wurde nie klinisch diagnostiziert mit einem Burnout. Ich glaube, das ist schon alleine ein sehr, sehr spannendes Thema, Diagnose. Habe aber die Vermutung, dass ich schon ein paar Mal in meinem Leben ganz nah dran war. Kenne aber viele Menschen im beruflichen Kontext aus meiner Rolle als HRer. Damals waren Mitarbeitenden im Team, die betroffen waren. Und auch im Privaten, definitiv. Ja, also ich kann persönlich andocken, auf jeden Fall. Und beruflich. Bei dir?
Das ist immer der Moment, wo ich realisiere, oh, vielleicht muss ich die eigene Frage auch selber beantworten.
Könnte passieren.
Ich hatte viele FreundInnen, die früher immer gesagt haben, oh, du bist Burnout gefährdet, wenn du so viel arbeitest, so viel machst. Und ich immer, ha, nee, einfach nein. Ich habe es nie gespürt, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich kann das alles selber steuern. Ich habe ganz viel Selbstwirksamkeit. Und bis dann zu einem Punkt kam, wo es gar keine Arbeitsüberlastung war, sondern eine private Überlastung, die zusätzlich kam. Also es hat mir so viel Energie geraubt, dass ich wirklich das Gefühl hatte, oh, jetzt bin ich Burnout gefährdet. Ich glaube trotzdem nicht, dass ich eins hatte. Da können wir gleich drüber sprechen, woran merkt man das denn eigentlich?
Ja, ja.
Und ne, Diagnostik hast du und Timothy gerade schon angesprochen. Ne, also dass wir da mal reingucken, was ist das und woher kommt das und wie kann man das feststellen, welche Auswirkungen hat das? Also ich selber hatte keins. Ich habe einige Menschen in meinem Umfeld, so wie du auch gerade beschrieben hast, die an einem litten. Und eine Person, und das fand ich sehr spannend, hatte erst einen Burnout und danach ein Bore-out.
Ah, ich bin so glücklich, dass du das sagst. Weil gestern Abend dachte ich mir, wenn wir über Burnout sprechen, sprechen wir dann auch über Bore-out? I'm very curious. Ja,
ja, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Kommt mir nur jetzt gerade so, ah ja. Hm. Na, also dass das eventuell ja auch eine andere Facette davon ist. Aber Maike, mich interessiert tatsächlich von dir jetzt erstmal zu hören, weil du selber dich auch anbietest. Ich bin da sehr dankbar für. Also aus einer eigenen Betroffenheitsperspektive und allem, was du drumherum erlebst. Magst du einfach mal erzählen, was du erzählen magst?
Ja, ich kann ja gerne mal so ein bisschen diesen Weg beschreiben, wie es bei mir war. Ne? Also es ist ja bei jedem und jeder anders unterschiedlich. Und es passiert ja nicht von heute auf morgen. Ne? Das ist, glaube ich, manchmal so dieses Ding, dass man denkt so, ach so, und wie sind sie eigentlich gekommen? Ist ja alles ganz überraschend. Angefangen hat es 1,5 Jahre, bevor es dann am Ende wirklich ein richtiger Burnout war. Ich habe da beruflich viel zu tun gehabt. Ich hatte auch da schon meine 2 Kinder und habe eine andere Aufgabe übernommen. Ich wurde dann Product Owner zum ersten Mal. Vorher habe ich andere Sachen gemacht, das ist jetzt gar nicht so relevant. Und das war so ein ganz wichtiges Produkt. Und es wurde immer betont, wie wichtig dieses digitale Produkt ist für das Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe. Und ich habe es übernommen. Also es war schon nicht gut, dass ich es übernommen habe. Und ich habe es zum ersten Mal gemerkt. Da waren wir dann in Barcelona und haben dort so einen User-Test gemacht. Zwar mit ganz vielen KollegInnen, also Mitarbeitenden dort, die es genutzt haben zum ersten Mal und mein Vorstand war dabei. Und dann funktionierte das ganze Teil nicht so besonders gut und am Ende lag es daran, dass das Internet dort im Office so langsam war. Und da merkte ich schon also ich habe es körperlich gespürt, ne? Und ich weiß noch, dass mein Vorstand dann zu mir meinte, Maike, als Product Owner bist du accountable und responsible.
Ui.
Ui.
Und dann waren wir danach noch essen und die Stimmung war eigentlich ganz gut und ich habe gemerkt, ich konnte eigentlich gar nicht mehr essen. Wir waren in einem ganz tollen Restaurant und dann bin ich ins Hotel gegangen und fühlte mich so total leer. Also ich bin einfach nur umgefallen. Und am nächsten Tag bin ich dann auch nach Hause geflogen alleine und das war irgendwie, fühlte ich mich so, naja, also da hätte ich es nicht mit dissoziiert bezeichnen können, aber ich fühlte mich irgendwie so abgekoppelt von mir selbst.
Mhm.
Und dann ging das immer so ein bisschen auf und ab. Und dann, was ich nicht in der Hand hatte, war die Geschwindigkeit, wann es ausgerollt wird, das Produkt. Dann haben wir das so holterdiepolter gemacht und ich bekam Verstärkung. Und an dem Tag, als mein Kollege dann anfangen sollte, lag ich morgens dann, also meine Kinder waren recht klein und dann so im linken Arm ein, im anderen Arm den anderen. Das ist wie so, ne? So wie am Kreuze fühlt man sich da manchmal. Und hab nicht viel gespürt. Und dann habe ich mich krank gemeldet und meinte zu meinem Chef, du, irgendwie müssen wir mal gucken. Und ich hatte das Gefühl, ich kann nicht ins Büro fahren. Also ich wollte da nicht hin. Dann haben wir uns im Café getroffen. Er hat super reagiert und meinte, oh ja, du bist überlastet. Nimm dir mal frei. Und ich dachte, ja, super. Dann bin ich dann noch schön in der Stadt, habe ich mir so eine Fußmassage geholt und dachte, das ist super. Ich wäre jetzt eine vorbildliche Entspannerin. und dann kam ich abends, war ich dann zu Hause, die Kinder noch nicht, und dann hatte ich auf einmal so einen hohen Puls und der hat sich nicht mehr beruhigt. Und da habe ich gedacht, nee, so kann das nicht sein. Und dann bin ich zum Arzt gefahren und der meinte so, ja, das war eine Panikattacke. Das ist wie jetzt hier eine Panik. Ich hatte ja keine Panikattacke. Ich dachte, das ist bei Panikattacke eskaliere ich total, ne? Und der hat mich dann krank geschrieben, 10 Tage meine Überweisung für Therapeuten mitgegeben. Und dann war es super, mein Umfeld hat gut darauf reagiert, mein Chef hat dafür gesorgt, dass ich entlastet werde. Und ich bin tatsächlich nach 10 Tagen wieder hingegangen und habe mich dann so eingegroovt. Und ich habe es häufiger dann auch gespürt, so, und spüre ich heute noch wie so zum Kribbeln, so oder Schwere in den Armen. Und habe das häufiger noch wahrgenommen, wenn so Überlastungssituationen kamen. Und so ging das dann eine Weile, mal besser, mal schlechter. Ich hatte das große Glück, dass ich dann tatsächlich einen Platz bekommen habe in einer Gruppentherapie. Das war Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das heißt, ich war also versorgt. Das habe ich gemacht und war danach noch in dieser Institution so ein bisschen auf, mal gucken, braucht sie jetzt noch was oder nicht? Weil eigentlich funktionierte alles ganz gut, aber es war nicht so ganz sicher auf ganz solidem Boden. Und dann hatte ich auch meinen Job gewechselt, habe eine Führungsrolle übernommen. Da habe ich es auch stark gespürt. Ich möchte den Erwartungen gerecht werden, die Symptome gespürt und es ging. Und dann ist in meinem Privatleben aber ganz viel zusammengekommen. Ne? Also beruflich war ich definitiv überlastet. Ich kann das aber bestätigen, ich fand das trotzdem gut. Ich fühlte mich total wirksam. Es war viel zu viel. Ein paar Sachen hätte ich auch gerne ausgespart. Aber ich habe das wirklich sehr geliebt, auch diese Teams zu führen und diese Vision, Strategie zu erstellen, fand ich super. Und dann ist im Privatleben ganz viel passiert. Meine Eltern, meine Mutter war schon länger erkrankt, dann ist mein Vater krank geworden. Meine Mutter leidet an Alzheimer und sie konnte nicht alleine sein. Das heißt, mein Vater musste ins Krankenhaus, das war zur Zeit der Pandemie und dann bin ich bei meiner Mutter eingezogen und am Anfang noch mit meinen Kindern dazu und unserem Hund. Mein Ex-Mann und ich waren da schon getrennt und er hat da super reagiert, ist mit hingegangen und meinte, nee, das kriegen wir schon alles hin. Und es war klar, meine Mutter schafft das gar nicht mit uns allen da. Und dann war ich da bei ihr und das war super belastend natürlich. Ich wusste nicht, was ist mit meinem Vater. Dann war klar, es ist eine schwere Erkrankung. Wird er vielleicht sterben? Was passiert? Meine Mutter immer, wo ist er eigentlich? Wo ist er eigentlich? Na, wir sind 18 Kilometer am Tag gegangen. Immer wenn wir nach einem Spaziergang zurückkommen, wollen wir mal gehen? Na, sie hatte mich da schon häufiger nicht erkannt. Also es war wirklich wahnsinnig viel. Ne? Dann meine Kinder nicht gesehen. Ich habe mich ich habe unbezahlten Urlaub genommen, ich habe mich nicht krank gemeldet, ich habe unbezahlten Urlaub genommen und ich habe weiterhin funktioniert. Es war aber auch klar, das ist über der Grenze. Ne? Also wenn meine Mutter abends geschlafen hat, dann habe ich Freundinnen angerufen und geweint. Da konnte dann mal was raus. Und es ging noch länger so weiter, bis meine Mutter dann irgendwann in ein Pflegeheim kam und betreut war. Am Anfang ist sie dann da wieder weggelaufen und so. Das sagt man dann irgendwie so, ja, das war natürlich überhaupt gar nicht lustig. Und ich war immer in Alarmbereitschaft. Ich habe gemerkt, ich konnte nie abschalten. Und als sie dann irgendwann versorgt war, da habe ich die Erschöpfung erst richtig gespürt. Und du hattest ja gefragt, wie ist es mit der Diagnose? Ich war in der Zeit, habe ich regelmäßig die Therapeutin ja gesehen und die meinte schon zu mir, wir müssen sie da rausziehen. Ich war in einer Institution, wo es auch PsychiaterInnen gab. Das heißt, die Therapeutin hat mir gleich einen Termin gegeben und die Psychiaterin, zu der ich dann gegangen bin, hat auch gesagt, so, nee, das geht nicht. Also ich möchte sie in der Klinik sehen und zwar am liebsten stationär. Das ging dann nicht. Also auch da, ne, ich konnte ja nicht ausfallen und bin dann in eine Tagesklinik gegangen. Und da dachte ich dann auch wieder so, ah, okay, Versorgung, ich mache das jetzt 7 Wochen oder wie lange auch immer. Und dann wird es wieder gehen. Und am Ende war ich 1,5 Jahre krankgeschrieben.
Oh, vielen Dank erstmal fürs Teilen.
Hat dich das dann irgendwann nochmal eingeholt oder war das dann für dich ein, ja, statt der 7 Wochen, dass du einfach für dich selber eine Zeit brauchst und dann reguliert sich das für dich? Du hast Dinge gelernt und alles ist anders? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ich habe Dinge gelernt, aber ich mache trotzdem regelmäßig noch etwas, was nicht förderlich ist für meine Gesundheit. Ne? Ich merke das jetzt sehr schnell. Ich habe den Eindruck, manchmal ist das hier, dass mein Körper wie so ein Alarmlicht dann geradezu ist. Ne? Also ich spüre es körperlich. Ich merke auch, ich brauche länger, um mich zu erholen. Und habe viel umgestellt. Ich merke auch, viele Dinge nehme ich mir nicht mehr so zu Herzen. Ja, am Anfang dachte ich noch so, Gott, also ich kann ungelesene E-Mails, die sind für mich überhaupt gar kein Problem. Ne? Das war früher anders und jetzt ist es mir wirklich sehr egal, ja. Ich priorisiere das und dann lief da was ungelesen rum. Es tut mir leid für alle, die das jetzt hören. Ja. Aber ganz viele Dinge, merke ich, sind mir egaler. Also wirklich. Manche halt nicht. Und es gibt ja auch äußere Zwänge, ne? Also, ich habe immer noch, Gott sei Dank, diese Kinder. Ich kann Gott sei Dank für meinen Lebensunterhalt sorgen. Und manche Situationen sind einfach anstrengend. Und ich finde auch, wenn ich mit Gruppen arbeite, es ist oft so ein Gefühl von, wann habe ich es nicht unter Kontrolle? Und Menschen habe ich natürlich nicht unter Kontrolle. Manchmal vertraue ich mir dann noch nicht genug, dass ich denke, ah, okay, da kommen wir so durch. Und ich finde, das dauert lange. Ne? Also ich habe gar keine Erfahrung gemacht, dass es nicht klappt. Aber es ist eine Angst, die da ist. Und diese Angst, die fördert dann ja. Ne? Und ich habe oft erlebt, es ist eine Angst vor der Angst. Ich hatte nie wieder eine Panikattacke. Ich hatte wirklich nur diese eine. Und auch als es so ganz schlimm war und ich so erschöpft war, ich hatte nie wieder eine Panikattacke. Aber ich kenne immer noch diese Angst davor. Ne? Und ich habe großen Respekt. Angst würde ich vielleicht nicht sagen, dass das wieder passieren könnte. Ne? Ich so drüber nachdenke. Ich glaube, es kann nicht in der Form wieder passieren, aber ich vertraue mir da vielleicht nicht 100%.
Darf ich neugierige Nachfragen stellen? Du sagst jederzeit so. Ah. Ja,
klar.
Du hast ja auch gesagt, du hast es dann körperlich gespürt, relativ am Anfang schon. Und ne, hast du den Prozess beschrieben, so wann waren Anzeichen und wann war dann tatsächlich das Wort Burnout im Raum? Wusstest du vorher von Burnout und was das für Auswirkungen hat und wie Menschen sich da eventuell fühlen? Du hast ja auch gesagt, das ist ganz unterschiedlich. Du wusstest, was das
sein könnte. Ja, ich wusste es theoretisch und ich finde, es fühlt sich komplett anders nochmal an. Also das zu verstehen und es gibt ja auch dann so die Phasen, ne, auf dem Weg dorthin. Es gibt ja unterschiedliche Modelle, das zu erfassen. Auch dieses Ding, diese Fremdbestimmung ist ja eine Sache, ne? Also was du auch sagst, so, ne, ich kann super viel arbeiten und du bist Burnout gefährdet. Nee, gar nicht, weil ich liebe das, was ich tue. Ich glaube, es war viel mein Thema Grenzen setzen. Ne? Also ich habe meine Vorgesetzte dann noch vertreten. Ich wollte alles richtig machen. Ich wollte die Vorgesetzte sein, die ich mir immer gewünscht hätte. Das ist nicht so einfach. Und eher aber dann diese Rahmenbedingungen und dass natürlich in diesem privaten Kontext ich da keinerlei Selbstbestimmung hatte, ne? Also es gab keine Alternative.
Ich bin ganz glücklich, dass du jetzt, ne, einerseits dieses, was waren die Anteile, die bei dir Dinge auslösen, aber dann die Rahmenbedingungen, die Strukturen, die das Ganze fördern. Und ich glaube, dass ganz häufig so eine Art Schuldzuweisung bei den Menschen stattfindet. Erstmal selbst, ne? So, ich habe das und das nicht richtig gemacht oder ich hätte viel früher irgendwas tun sollen oder. Aber dann zu schauen, okay, was macht denn die Struktur drumherum, der Rahmen, wie du ihn genannt hattest, ist ja hinderlich oder förderlich. Und das habe ich halt selber auch gemerkt. Und es war auch ein spannendes Thema bei der Folge mit Ellen Wagner, wo wir geguckt haben, wo gibt's denn Support und was trägt Support dazu bei, dass ich beispielsweise mit Care-Arbeit oder mit Erwerbsarbeit besser umgehen kann, wenn das sehr viel Zeit in Anspruch nimmt oder eben auch nicht, oder Energie. Das ist ja nicht nur der Zeitfaktor, dass da eigentlich die Struktur sehr stark mitbeteiligt ist, wenn nicht sogar ausschlaggebend ist. Du nickst.
Ja, und ich finde das auch eine ganz schwierige Frage. Ne? Also auch wenn ich dann mit KollegInnen darüber spreche, wie können wir uns gegenseitig supporten, wenn wir so viel zu tun haben. Also was ist ein individuelles Thema? Und das sind natürlich meine Muster. Und ich weiß heute auch, in diesem Moment, wo ich denke so, boah, das ist schwierig, das schaffe ich, das ist eigentlich ein Frühwarnsignal. Ne? Mhm. Und das ist ja aber etwas, was mich auch auszeichnet, diese Hands-on-Mentalität und auch ein Zutrauen in mich selber, dass ich das schon schaffen kann. Ne? Also es ist ja ein ganz schwieriges Ding. Dann zu sehen, wie können mich andere Personen unterstützen in meinem Umfeld, privat oder beruflich. Und dann, welche Strukturen drumherum haben wir denn aber eigentlich noch? Ne? Und ich finde das total schwierig, weil ich auch immer, also ne, meine Wahrnehmung ist, wenn ich etwas mehr Last zu tragen habe, das hat jede und jeder von uns ab und zu mal, heißt das dann, dass das der Rest auffängt? Oder gibt es noch Strukturen drumherum, die das mit auffangen können? Und das sehe ich total wenig. Und ich finde es auch schwierig. Ne? Also der Wunsch wäre natürlich irgendwie mehr Flexibilität und na, ich habe die Folge noch nicht gehört, aber was gibt es denn für Möglichkeiten, wenn wir für Menschen oder für wen auch immer sorgen, ne? Oder wenn wir belastet sind, das kommt ja auch, das sucht sich ja keiner von uns aus. Ne? Und das finde ich schon ach, wirklich schwierig. Also ich habe auch viele Sachen, sehe ich Missstände und ich habe auch keine Antwort darauf.
Was bei mir ja komplett gerade resoniert, oder was heißt resoniert, nicht unbedingt positiv, war eben das Beispiel, was die Person zu dir gesagt hat an dem Tag, nämlich dich an deine Verantwortung und Verpflichtung erinnert, in einem Moment vielleicht, wo es eher hilfreich gewesen wäre, zu sagen, hey, wir sehen, du hast ganz viel gerade, was brauchst du denn?
Ja, wir haben Aufgaben anders verteilt. Was ich aber auch spannend fand, mir ging es schon länger dann ja nicht gut. Also das waren schon noch ein paar Wochen seit diesem Event in Barcelona und dem Tag, als ich nicht mehr zur Arbeit gehen konnte, wenn das Gefühl hatte, ich kann dieses Büro nicht mehr betreten. Und wir hatten auch dort, wir hatten ein Team-Event und alle anderen sind schon losgefahren mit dem Bus irgendwie zur Alster und ich musste aber noch weiterarbeiten. Und danach sagte auch mein Chef, der dann sehr fürsorglich später war, auch so, also ich bewundere das auch und wie du das alles hinkriegst auch noch mit Kindern. Und dann, da sagte ich so, ich krieg's ja aber auch nicht hin. Ne? Und das haben mir viele dann gespiegelt, das hätte man ja nicht gedacht und wie gut ich das hinbekomme. Und das ist auch so ein bisschen die Frage, bei wem liegt denn das? Liegt es bei mir, das deutlicher zu kommunizieren? Ich komme an meine Grenze. Was sieht man? Was sieht man nicht? Ne? Mir nahestehende Personen haben schon gesagt, so, naja, das war total deutlich für mich, das zu sehen, ja. Und das ist dann ja auch immer die Frage, wie sehr ist das ein Thema? Was möchte ich sehen? Was möchte ich nicht sehen? Es war für alle dann auch blöd, dass ich ausgefallen bin, aber es wäre noch blöder gewesen, wenn ich noch früher ausgefallen, ja. So, bis zum Rollout habe ich durchgehalten.
Ah, oh, da kommen so viele Sachen auf. Also, ich speichere das jetzt mal aus, damit ihr mit mir so ein bisschen ja, Reihenfolge festlegt. Einerseits dieses andere haben es, ne, die dir nahestehen, gesehen. Ha, haben sie denn was gesagt oder getan? Das ist einmal so eine Frage. Du machst direkt schon aus dem Gesicht. Dann die andere Frage eben auch dieses, du hast vorhin schon gesagt, als deine Mutter dann versorgt war und du abends mit Freundinnen telefoniert hast, dann kamen die Tränen oder auch dieses Rollout war fertig, dann, das heißt, es war erst das Funktionieren und dann durftest du, also war das wie eine Erlaubnis, dass du jetzt loslassen kannst oder war das so eine Art Relief und dann geht's einfach nicht mehr? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ich glaube, es war ein Durchhalten bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann auch okay war, ne? Also die Verantwortung, das Pflichtgefühl sicherlich auch dann, was da war, das war quasi versorgt. Naja, und dann war aber nichts mehr übrig, ne? Also eigentlich, es gibt ja auch zum Burnout und Bore-out gibt es ja jetzt auch noch, neuerdings habe ich gelesen, also überhaupt bitte jetzt hier nichts Fachliches, ne? Das Burn-on. Ja, also weiter. Eigentlich kommt man gar nicht an diesen, man ist eigentlich ausgebrannt, aber der Zusammenbruch kommt nicht. Und ich glaube, ich war schon lange eigentlich da im tiefroten Bereich. Und wenn das nicht noch alles zusammengekommen wäre, dann wäre ich noch ewig so weitergelaufen, obwohl es eigentlich schon zu weit war.
Das heißt, es hätte auch gar nichts gebracht, wenn dir nahestehende Personen was gesagt hätten?
Nicht so viel, weil ein großer Teil von mir das auch total toll fand, dass ich Superwoman war.
Hattest du in deiner Situation Ängste, Menschen zu enttäuschen, dass du diesen Erwartungen nicht gerecht wirst?
Ich wüsste nicht, welche anderen Menschen, ne? Aber ich wollte es schon beweisen und zwar, also ich war ja in der IT, es war ein sehr männliches Umfeld und ich war die Einzige mit Kindern. Und ich habe da 30 Stunden gearbeitet, ne? Also Teilzeit. Und ich wollte es auch schon beweisen, dass ich das genauso gut kann. Und mir wurde aber auch explizit formuliert, naja, Maike, mit Kindern kannst du ja keine Führungsposition übernehmen. Ne? Also von einem Mann mit Kindern. Und aber anstatt zu sagen so, okay, ciao, ne, wollte ich das trotzdem auch irgendwie schaffen. Ich glaube nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich enttäusche andere, ich enttäusche Erwartungen, aber ich wollte das auch umsetzen.
Naja, es gibt ja so eine Art Selbstenttäuschung. Ja. Ne? Also wenn du dir Ziele setzt oder dir etwas im Kopf gesetzt hast und das dann, warum auch immer, kann ja auch wieder ein strukturelles Problem sein, nicht erreichen kannst, das ist ja auch eine Selbstenttäuschung, hat ja auch ganz viel mit Identität dann zu tun.
Und ich fand, also ich mochte mich schon auch dann in der Rolle, ne? Weil ich war fachfremd, ne? Ich habe ja nun Erwachsenenbildung und Psychologie studiert, dann war ich in der IT und das war auch schön für mich, ne? Das war schön, da so meinen Platz zu finden und meine Rolle zu finden. Ich war sehr akzeptiert in diesem Team, ne? Das hat mir auch super viel gegeben. Und ne, das ist dann auch wieder das andere Thema. Ich kam ja dann aus zwei Elternzeiten auch. Und auch wenn ich meine Kinder, die waren beide gewollt und sind sehr geliebt. Und gleichzeitig mochte ich auch diese andere Identität, das Draußensein und was mitgestalten. Ne? Denn die Kinder gibst du halt erstmal rein und die sagen nicht am Ende so cool. Wie fast die Nackenbrei ist echt. Das so, ne, also auch was gestalten auf der anderen Ebene, ne, das hat mich auch angetrieben. Das war eher ein innerer Antrieb. Also die Leistungsmotivation, die habe ich mitgebracht, das hat da keiner, da musste mich keiner von der Seite anfeuern.
Diese Emotionalebene, du hast erfahren so ein bisschen von dem, was du gespürt hast. Aber wie war das denn emotional für dich? Kannst du das noch nachempfinden jetzt nach der Zeit?
Also ich fand diese Gefühlsarmut eigentlich am erschreckendsten. Und gerade wenn es ist, wenn für mich war der Alarmmoment ja, als ich mit meinen Kindern zusammen war und nichts gespürt habe. Ne? Weil das ist schon schräg. Ich hatte schon, als es dann richtig in den großen Burnout ging, wo ich auch raus war, da war ich auch wirklich von heute auf morgen, naja, also es war ein bisschen so ein Wupp. Ich habe schon eine Ausfahrt genommen, aber echt mit haarscharf, ne? Da war auch viel Orientierungslosigkeit. Ich war wirklich maßlos erschöpft, ne? Also ich dachte, ich schlafe halt 2 Wochen und danach geht's wieder. Dann habe ich eine halbe Stunde mit meinen Kindern irgendwas gemacht und musste mich hinlegen. Also es ist so eine körperliche Erschöpfung, das kann man sich nicht vorstellen. Und auch selbst nach Schlaf, ich hatte viele schlaflose Nächte natürlich mit seinen Kindern. So eine lähmende Schwere auch. Und ich fand, es war dann die eher so eine Orientierungslosigkeit, wer bin ich denn eigentlich, ne? Wer bin ich denn, wenn ich nicht in diesen Teams auch bin? Mhm. Na, wer bin ich nicht, wenn ich nicht mehr, hört sich so blöd, mag ich von mir selber nicht, wenn ich nicht Head of bin auf einmal mehr. Ich bin, von wem werde ich denn jetzt eigentlich irgendwie gebraucht, akzeptiert? Na?
Status.
Status, total. Und Zugehörigkeit. Mhm. Na? Das hat ja einen großen Teil eingenommen. Und die Zugehörigkeit war ja dann auch weg. Ne? Mhm. Es war Anteilnahme da von meinen Teams, aber ich war ja nicht mehr da. Ja, ich habe halt gesessen und geheult. Ne? Also wozu hört man dann auf einmal, und bin ich krank? Ja, bin ich jetzt krank? Und natürlich war für mich immer klar, ach naja, und psychische Erkrankungen, das ist ja was ganz Alltägliches. Und das heißen wir willkommen, haben ja gar kein Problem damit. Das ist was anderes, wenn man auf einmal auf der anderen Seite sitzt.
Ich glaube, mittlerweile ist es auch eine anerkannte Krankheit in ICD-11, ne? In ICD-10 war es, glaube ich, noch keine.
Nee. Ja, Erschöpfungsdepression. Ich finde auch, Erschöpfungsdepression hat für mich viel mehr getroffen.
Ja.
Ne? Weil ich finde auch, Burnout klingt irgendwie noch ein bisschen fancy.
Hm.
So, jetzt hast du richtig, hast du alles gegeben? Und die Flamme ist leer? Und ich finde, Erschöpfungsdepression, das klingt so, wie es sich anfühlt. Ne?
Das ist wie so ein, also ich erlebe das oft als so ein Badge. Also wie oft ich im Arbeitsleben gehört habe, so, naja, wenn ich jetzt so weitermache, komme ich in den Burnout. Und das klang schon so, als wäre das was Erstrebenswertes, um die eigene Leistung, Produktivität irgendwie nochmal hochzuhalten. Ne? Wo ich auch oft dachte so,
Leistungsorientierung. Oh, das war doch voll das gute Stichwort. Eigentlich für spielerische Elemente.
Yes! Der große Moment. Timothy gibt endlich mal eine Spielerklärung. Genau, wir haben was vorbereitet. Wir hoffen, dass du Lust hast zu spielen.
Na? Willst du spielen?
Ich habe das Spiel jetzt liebevoll betitelt Protect Your Flame. Und das soll auch erklären, warum hier auf dem Tisch eine Kerze steht.
Eine elektrische, damit hier nichts von der ganzen Technik abfackelt.
Arbeitssicherheit.
Ja, gestern Abend beim Pitch kam direkt so, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist mit der Flamme. Ist okay.
Bisschen gefährlich. Deswegen eine symbolische elektrische Kerze, wo wir den Transfer hinkriegen.
Und die Kerze steht hier jetzt sinnbildlich für unsere Energie. Und unsere Energie wird in diesem Fall ein bisschen gechallenged und angefochten durch bestimmte Ereignisse, die wir hier auf 6 Karten haben. Ziel des Spiels ist es, dass am Ende dieser Folge die Kerze noch brennt. Jeder zieht eine Karte. Dann liest er einmal vor, was da drauf steht. Da ist ein Ereignis drauf, eine Aufgabe, die wir lösen dürfen. Und die Aufgabe wird dann noch, weil das ja nicht genug ist, durch ein Hindernis erschwert.
Hey. Steht auch mit auf der
Kante. Steht alles mit auf der Kante. Schaffst du es, diese Aufgabe zu lösen und somit auch deine Energie zu schützen, protecten, bekommst du 3 Punkte. Damit diese Kerze nicht erlischt irgendwann, müssen wir am Ende des Spiels bitte gemeinschaftlich, das ist ein kooperatives Spiel, wir brauchen 15 Punkte am Ende, damit diese Kerze da nicht erlischt. Das heißt, eine Aufgabe darf nicht gelingen, alle anderen müssen.
Okay.
Also wir spielen sozusagen gegen das Erlischen der Kerze, was eine elektrische ist. Kann man nicht auspusten.
Ich würde vorschlagen, du fängst an und ich halte dir jetzt Karten hin und du ziehst eine.
Okay.
Hier sind die Karten und du darfst eine ziehen.
Szenario. Du hast kein Auto und musst jeden Morgen 45 Minuten zur Arbeit pendeln. Heute fallen die öffentlichen Verkehrsmittel aus und du kannst es dir gerade nicht erlauben, ein Taxi zu nehmen. Protect Your Flame. Aufgabe. Nenne 5 U-Bahn-Haltestellen in der Stadt, in der du lebst. Hindernis. Du musst mit der Kerze Augenkontakt halten, während sie von jemandem bewegt wird. Ja,
darf ich bewegen?
Ja, klar, bitte.
5. Gänsemarkt, Jungfernstieg, Rathausmarkt. Stadthausbrücke ist, glaube ich, eine S-Bahn. Stephansplatz und Steinstraße.
Bravo! So für die, die zuhören und nicht zuschauen, Gedi hat hier ganz mit voller Energie je die Kerze bewegt. Maike, es ist total gelungen, Augenkontakt mit Kerze zu halten. Ich würde sagen, die ersten 3 Punkte erfolgreich.
Haben wir.
Wenn wir Reihe ummachen, dann bist du jetzt dran, richtig? Dran.
Szenario. Du bekommst widersprüchliche Anforderungen gleichzeitig. Du weißt, das bedeutet jetzt Überstunden. Deine Beziehungsperson kann im Haushalt und Privatleben gerade nicht viel übernehmen. Protect your flame. Zähle rückwärts von 10 bis 0. Und ersetze dabei jede dritte Zahl durch einen Urlaubsort, den du mal besucht hast. 10, 9, Spanien, Peñíscola. 7, 6, Toronto. 4, 3, Ilanya.
Wo ist das?
In der Türkei. 1, 0. Also besonders souverän war das nicht, aber ich glaube, ist gelungen. Ja.
Multitasking.
Ja.
Soll ich dir jetzt halten, ob du siehst?
Szenario. Du bekommst spätabends noch eine dringende Arbeitsanfrage und fühlst dich verpflichtet zu reagieren. Protective Flame. Aufgabe. Klatsche 5-mal in die Hände innerhalb von 3 Sekunden. Das müsst ihr irgendwie messen. Und Hindernis ist, ziehe dafür deine Ärmel über die Hände. Jetzt bin ich ganz froh, dass ich was Langärmliches habe.
Ja, gut.
Weil sonst würde ich hier den T-Rex machen.
Den Hinweis hatten wir. So, das musst du entschuldigen.
3 Sekunden müsst ihr zählen.
Ja,
okay.
Du zählst die Sekunden, ich zähle das Klatschen.
Okay. Oh, what? 20 Mal in 3 Sekunden irgendwie gerade.
Ne? Anforderung erfüllt, ist total fair.
Okay, ich muss jetzt wirklich gestehen, ich habe gedacht, das wäre schwieriger.
Aber ich geht einfach nochmal.
Szenario. Dein Körper ist erschöpft. Du findest keinen guten Weg, mal Pause zu machen und funktionierst wie auf Autopilot.
Pilot, nicht Pilot.
Protect your flame. Aufgabe, schnipse 5-mal hörbar hintereinander ohne Pause. Hindernis, benutze dafür deine nicht dominante Hand. Oha, okay, gut. 5-mal hörbar, soll ich ein bisschen hier so?
Ein bisschen eher, ja genau, da bist du, glaube ich, ganz gut.
Ja, dass ihr das hören könnt.
Oh Gott.
Krass, Schnipsi.
Begabt. Ich habe es extra aus. Ich könnte das gar nicht, mit meiner nicht dominanten Hand.
Verborgene Talente.
Was für Talente wir hier heute hier sitzen haben. Sehr cool. Das heißt, ich darf jetzt.
Yes, ich nehme dann das, was übrig bleibt.
Sorry.
Das ist okay.
Ah ja, das ist mein Lieblingsszenario. Das spricht mich voll an. Jahrelang gemacht. Du musst dich in einem lauten Großraumbüro konzentrieren und bist stundenlang überreizt.
Hm.
Oh, Memories, protect your flame. Nenne pro spielende Person je 2 Sachen, von denen du glaubst, dass sie sie unternehmen, um Kraft zu tanken. Währenddessen wird die Kerze entgegen der Uhrzeigersinn im Kreis rumgereicht. Wenn die Kerze bei dir ist, darfst du nicht sprechen.
Maike nimmt die Kerze und reicht sie dann entgegen des Uhrzeigersinns, in dem Fall zu mir rüber?
Mit Hunden spazieren. Maike, ich will sagen, Zeit mit deinen Kindern verbringen.
Mhm.
Oh, ist das Krafttanken? Jetzt hinterfrage ich das selber, weil jetzt habe ich schon ausgesprochen. Geni, die zweite
Sache. Ich werde gar nicht sprechen.
Ne? Oh, jetzt, ja, das ist es dann eigentlich. Okay. Wenn ich mit Kerze besprochen habe, ist die Aufgabe nicht erfüllt. Und jetzt will ich natürlich wissen, wie recht ich lag. Bin ich echt gespannt, weil die Kinder war ich sehr schnell und dachte mir, ja, ist das?
Doch schon. Mal so, mal so.
Mhm.
Aber insgesamt merke ich immer, ich bin ja getrennt erzieht, das heißt, sie sind nicht immer bei mir. Ich schöpfe schon viel Kraft aus dir. Ich muss mich aber auch immer erstmal holen. Ja, ist beides. Mhm. Nein, es gibt mir innerlich sehr viel.
Eine Aufgabe ist?
Yes, die gehört mir, ne?
Hast du jetzt nicht einfach gemacht, ne?
Nee, überhaupt nicht. Szenario, du bekommst positives Feedback. Oh je, das ist eh schon problematisch für mich. Das ist ein anderes Thema. Aber gleichzeitig wird deine Verantwortung erhöht. Thema von vorhin. Ohne, dass dir mehr Zeit oder Ressourcen gegeben werden. Mm-hmm. Protect your flame. Aufgabe, drehe die Kerze wie beim Flaschendrehen. Wenn die Flamme auf eine Person zeigt, muss sie einen Geheimtipp zum Energieaufladen nennen.
Mm-hmm.
Wie oft muss ich die drehen? Weiß ich jetzt nicht einmal.
Wir sagen mal einmal.
Weil Hindernis, du musst die Augen dabei schließen und vorhersagen, auf wen die Flamme zeigt. Also ich mache gleich die Augen zu und jetzt muss ich vorhersagen, bei wem es landet.
Mm.
Timothy, bei dir landet.
Okay.
I hope. Okay, geht los?
Mhm.
Oh, oh.
Es landet jetzt bei niemand, deswegen...
Darf ich nochmal?
Darfst du nochmal.
Ja? Jetzt sage ich Maike.
Mhm.
Ja?
Okay. Wow, aber sowas von.
Geheimtipp von mir. Mein Favorite ist Atmen.
Atmen?
Ah. Ja. Also, um was richtig zu machen, um runterzukommen, klar. Aber ich finde wirklich, ja, das macht einen riesen Unterschied, wie wir atmen. Und das ist, also, und insofern ein Geheimtipp, weil das kann ich ja auch machen, wenn ich dann sogar im Online-Call sitze oder sowas.
Ne? Also, ich hoffe, dass wir ständig und immer atmen.
Ja, aber tief atmen, bewusst atmen.
Also, was anderes als.
Ja. Und was ich auch sehr hilfreich fand, Gott sei Dank geht es mir momentan nicht mehr so, dass ich denke, ich muss mich da auf irgendwas konzentrieren. Sowas wie ein Aus oder sowas zu denken. Also, um die Gedanken abzuschalten. Der größte Stress entsteht ja meistens durch unsere eigenen Gedanken dann dazu. Ne? Also runterzukommen, ne? Dieses Verantwortungsgefühl, wie komme ich wieder in meinen Körper? Ne? Also
ja.
Körper finde ich, in dem vernachlässigen wir manchmal in dieser ganzen Geschichte. Das können wir alles kognitiv lösen, aber wir stecken ja in dem Körper.
Also ich habe jetzt gerade neulich erst rumgefragt, welche Weiterbildung könnte ich denn so machen? Habe so nach Tipps gefragt auf LinkedIn. Da kamen richtig tolle, viele Tipps. Und manche haben tatsächlich gesagt, so nicht nur kognitiv, sondern körperlich wäre doch auch mal ganz nett.
Und ich finde das so spannend, weil also ich habe selber erfahren, was das für einen Unterschied macht und ich merke das jetzt noch. Ne? Also ich habe da so mit meinen Achillessehnen immer wieder Problemchen, dann bewege ich mich nicht so und ich muss das richtig aus dem Körper bekommen. Ne? Also auch Anspannung oder Trauer. Mhm. Ich merke, dass das ganz viel über den Körper geht und gleichzeitig merke ich, wie unangenehm mir das ist, das auch mit Gruppen zu machen. Und wenn ich mit Gruppen arbeite und wir sprechen über Stress, Belastung, dann kommen wir dazu, wie können wir unsere Arbeit organisieren und wie können wir vielleicht uns in Akzeptanz üben. Und ganz oft mache ich dann nach einer Pause eine Atemübung.
Mhm.
Und da muss ich selber auch immer mich ermutigen zu sagen, nicht das anzumoderieren, das ist jetzt ein bisschen unangenehm für euch, sondern das einfach durchzumoderieren, souverän. Ne? Also dass ich auch merke, wie schambehaftet das auch ist.
Ja.
Und ich sehe auch ganz viele tolle Fortbildungen. Ich habe, als ich im Burnout war, eine Yin-Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht.
Mhm.
Dann auch zu sehen, so was davon hilft denn eigentlich, ne?
Zum Spiel kurz zurück oder spielerisches Element. Wir haben die 15 geschafft, die Kerze bleibt. Danke fürs Mitmachen.
Yeah. Wir haben die Hausregel, dass wir immer, wenn wir gewinnen, tanzen.
Ach so.
Ne? Also ihr müsst schon mittanzen.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass ich das Mikro
Okay, gut. Bevor ich jetzt sage, warum ich das Spiel so aufgebe, was hat es bei euch resoniert? Nehmt ihr was mit? Seht ihr einen Themenbezug?
Ja, ich finde diese Szenarien sind mir total vertraut.
Mhm.
Ne? Und dann ja auch die Aufgabe, was ich schön fand, nochmal zu sehen, so worauf lenke ich denn meine Aufmerksamkeit? Und es wird ja immer schwieriger. Ne? Also ich habe jeden Morgen eigentlich halbwegs einen Plan, wie mein Tag läuft. Und natürlich läuft es nie so. Das lerne ich auch nicht so ganz, mit den unvorhergesehenen Dingen umzugehen. Und total. Und auch darüber nachzudenken, was kann ich denn tun, um meine Flamme zu schützen, dann, wenn ich das tue. Ne?
Ich glaube zusätzlich diese Ebene von, hey, es ist nicht nur mein Ding, ne? Also, dass wir eben erstens hier gemeinsam die Flamme schützen, mochte ich sehr, dass dann auch das Systemische sozusagen mitbedacht ist. Und zusätzlich auch, dass das nicht nur an meinen Skills liegt. Ne?
Ja.
Also, ne, das, was ich vorhin meinte, dass ganz viele dann dieses, oh, es liegt an mir. Und, ne? Nee. Also kann man noch so viel wollen und machen. Du hast ja auch ganz viel von wollen gesprochen. Manchmal ist das aber einfach gar nicht drin, dieses Wollen.
Ja.
Ja. Ich hatte so ganz oft so das Gefühl, okay, aber egal wie gut ich mich jetzt aufstelle und wie gut ich mit mir umgehe, und deswegen mag ich, was du gerade gesagt hast, ich alleine bin hier gerade nicht nur der Drehpunkt. So, ich alleine kann das jetzt auch nicht lösen. Dann braucht es schon irgendwie andere Menschen in meinem Umfeld, die mitmachen. Was mir unfassbar geholfen hat, und das möchte ich unbedingt einfach teilen, weil das mit den zwei richtigen Menschen heute dafür auch war, in der Tat wirklich das Arbeitsliebe-Netzwerk und die Schritt in die Selbstständigkeit. Das war so ein Moment, wo ich ganz viel Netzwerk erlebt habe und Menschen. Und damit, es muss nicht immer, damit meine ich nicht Ja-SagerInnen, also ich habe nicht gebraucht eine positive Reinforcement und immer Bestätigung und alles, was du machst, ist toll und du schaffst das und so. Also wir challengen uns ja auch gern gegenseitig im ALN. Aber einfach diese Idee von, ich bin da nicht alleine drin gerade. Ich kann Fragen stellen oder ich kann einfach sagen, ey, wisst ihr was, heute ist scheiße. Und das wird auch, da ist Raum für da, ohne dass das sofort irgendwie verbessert werden muss. Und du hast dir vorhin diese Frage gestellt, wenn Menschen das kommentiert hätten oder haben bei dir, ne? Wir sehen, dass irgendwie mit dir was ist, ob dir das unbedingt geholfen hätte. Und ich habe auch ganz oft die Erfahrung gemacht, dass Menschen das kommentiert haben, hey, dir geht's nicht gut. Also das passiert im Übrigen ganz oft mit Krasta. Trink mal mehr oder geh mal spazieren. Aber nicht nur die Ratschläge, sondern einfach dieses Comment, oh ja, du siehst auch nicht gut aus. Und dann hatte ich immer das Gefühl, das bleibt da stehen. Und das meine ich nicht vorwurfsvoll. Ich habe oft das Gefühl, dass auch andere Menschen einfach nicht wissen, okay, was machen wir jetzt damit? So, wo ist der Weg raus? Oder Weg zur Besserung? Oder also Benennbarkeit, das scheint zu funktionieren. Aber da bleibt es dann stehen.
Total. Es hat ja auch immer eine Funktion. Also ich habe ja nicht mich überlastet, weil ich dachte, das ist mega cool. Es war ja ein Raum da und es war ja anscheinend auch dort ein Vakuum. Und in den, wenn wir es jetzt aufs Berufliche einmal den Schwerpunkt dort legen, es war ja auch so viel da, was ich machen konnte, ne? Und ich habe immer Vertretungen übernommen und sowas, ja. Also ich habe eigentlich regelmäßig 3 Jobs gemacht. Und natürlich ist das mein individueller Anteil daran, dass ich dann nicht sage, ja, hier oben, ne, ich brauche andere Rahmenbedingungen, sondern sofort die Hand hebe und sage, klar, mache ich auch und außerdem noch gerne. Mhm. Aber es war ja auch da und alle waren ja auch froh. Ne? Und das ist dann immer die Sache, wo kommt das hin? Und einige können sich besser abgrenzen und sagen so, nun wisst ihr was, eigentlich gerne, aber ganz ehrlich, wie soll denn das gehen? Mhm. Ne? Mhm. Und das ist natürlich die Sache. Und da, das wäre ein Punkt, der mir wichtig wäre, auch zu sehen, mir ist durchaus bewusst, ich habe Glück gehabt, dass ich schon versorgt war, ja. Ich war schon in der Zusammenarbeit mit einer Therapeutin, die hat sofort eine Psychiaterin dazunehmen können und privilegiert genug, 1,5 Jahre vom Krankengeld leben zu können. Mhm. Na? Und mich diesem Thema auch widmen zu können. Na? Also auch dafür brauchen wir die Rahmenbedingungen, wenn wir das erleben, um da gesund oder gesünder oder nachhaltig gesund rausgehen zu können. Ne? Und das ist ja auch nochmal vielleicht eine, weiß nicht, das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Ne? Kann das in großen Organisationen, kann man da vielleicht auch noch was machen? Ne? Und klar, es gibt immer Gesundheitsmanagement in vielen großen Unternehmen. So, das ist auch immer die Frage. Ne? Wie ermöglichen wir das? Und jetzt, das geht ja nicht allen so. Ne? In der Klinik hatte ich eine Mitpatientin, die ist Journalistin und konnte eigentlich nicht davon leben. Was das auch wieder noch für zusätzlichen Druck verursacht, wiederum dieser wirtschaftliche Druck und sowas. Ne? Also das finde ich auch nochmal ganz spannend zu sehen. So was hilft denn dabei? Und was hilft denn dabei, wenn es dann schon soweit ist? Also es ist ein Riesenthema. Ne?
Und du hast jetzt gerade auch Klassismus sozusagen angesprochen, sozioökonomisches Kapital, was damit reinspielt, in dem Fall die Wirtschaftlichkeit. Du hast vorhin auch, also als du gerade meintest, du warst dann in einer privilegierten Lage. Ich habe davor aber gehört, dass du unbezahlten Urlaub genommen hast.
Ja.
Ne? Und das ist halt auch, also das zu können, ja, fein, aber das zu müssen in prekären Verhältnissen, Rahmenbedingungen gerade. Und ich meine, du musst eine Familie ernähren. Ne?
Also. Ja, und das ist schon was. Also ich habe ja dann die Pflege meiner Mutter übernommen, weil die pflegende Person ausgefallen ist, mein Vater in dem Fall. Und ich hätte auch Anspruch darauf gehabt, den Verdienstausfall bezahlt zu bekommen. Und dafür gab es auch ein Formular. Ich war aber nicht mehr in der Lage, es auszufüllen.
Oh ja.
Und das habe ich auch erlebt. Genau, ne? Und auch als ich das erste Mal diesen Touchpoint hatte mit dem Burnout, habe ich eine Eltern-Kind-Kur beantragt. Die wurde abgelehnt. Die wird, glaube ich, pauschal immer erstmal abgelehnt. Und ich habe keinen Einspruch dagegen erhoben. Ich hatte dann mit denen telefoniert und meinte die nette Dame am Telefon so, naja, vielleicht können sie ja ihre Arbeitszeit reduzieren.
Oh, wow. Also, danke für gar nichts.
Noch weniger verdienen, noch mehr.
Und das sind ja Sachen, also ne, es gibt super viele Sachen. Das weiß ich jetzt auch durch die Erkrankung meiner Mutter. Es gibt so viele Hilfsoptionen. Aber auch das muss ich wissen. Und im Burnout, man kann sich um nichts kümmern. Ich konnte nicht um Hilfe bitten. Ne? Also das haben wir sicherlich häufiger, wissen wir alle, dann, wenn gesagt wird, du kannst dich immer melden und wenn ich dir helfen kann, das höre ich, das fühle ich dann auch, aber ich kann mich nicht melden. Und mein Antrieb war immer hoch, ich konnte nur nicht. Und in der Depression ist ja dann auch noch der Antrieb so sehr verringert, ne? Und da zu sagen, es gibt Hilfsangebote, das ist schön, aber es ist dann nichts mehr da. Es ist wirklich so, der Tank ist leer. Da ist kein Tropfen Benzin mehr in diesem Fahrzeug. Und dann hilft das nicht, wenn nur 100 Meter weiter an der Tankstelle ist. Da kommt man halt nicht hin.
Da würde ich gerne mal anknüpfen. Also einerseits, weil wir jetzt sehr in Mental Health insgesamt gelandet sind, was ich schön finde, weil Burnout oder ne, diese Erschöpfungsdepression ist ein Anteil davon. Und die Stigmatisierung geht in sämtliche Richtungen. Leider immer noch. Tut was dagegen, bitte. Deswegen sprechen wir auch drüber. An der Stelle auch zu gucken. Magst du mal kurz vorlesen, was auf meinem T-Shirt heute steht?
Yes, heute steht, it's not a disability, it's a different ability.
Und ich glaube, da stecken ganz viele Annahmen darüber, was Menschen nicht können. Aber da ist auch ganz viel, was stattdessen, zusätzlich, nicht stattdessen, sondern zusätzlich, dann auch gekonnt wird. Du hast vorhin erzählt, was du alles dann an Aufgaben, an Verantwortung hattest und Dinge jongliert hast, heißt es ja dann auch. Das heißt, es sind ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die sich daraus entwickeln. Und auch dieses, du lernst dich besser kennen durch beispielsweise in dem Fall Therapie.
Ja, eine andere Perspektive, ne? Also das, glaube ich, ist jetzt, ne, kann man auf Burnout beziehen, aber ja auch auf Einschränkungen jeglicher Art. Vielleicht brauche ich dann andere Ideen, ne? Vielleicht muss ich kreativer sein, um mit etwas umzugehen. Ich hatte zwischendurch ein bisschen Angst, dass ich abstumpfe. Aber auch da manchmal wirklich zu sehen, so, was ist es wert jetzt? Wo stecke ich meine Energie rein? Wo stecken wir unsere Energie rein? Was ist das Ergebnis? Worüber sprechen wir eigentlich gerade, ne? Dieser Gedanke, worum geht es eigentlich? Was wird nicht ausgesprochen? Was handeln wir hier gerade aus in dieser Diskussion? Ganz ehrlich, Leute, ne? Aber auch das ist natürlich eine Form von Balance, nicht zu sehr in so ein, ja, wisst ihr jetzt, ich habe ganz andere Probleme, ne?
Dieses Abstumpfen, was du gerade angesprochen hattest, also in so einer belastenden Situation, in der ich letztes Jahr war, habe ich dann selber gemerkt, ich fange an zu zittern und alles ist hochemotional und die Emotionen haben mich so viel Kraft gekostet und für mich war das dann ein, wie kriege ich die los? Wie kann mich das dann nicht mehr belasten? Das heißt, ich wollte abgestumpfter sein, also gerade das Gegenteil.
Ja.
Und hatte dann aber auch das Gefühl, also ich fühle einfach so viel, ne? Wir sind beide. Diese
Gefühlsoffenheit.
Ja, sehr hochsensibel. Und das hat mich so angestrengt. Deswegen wollte ich da eigentlich weg von. Und das ist auch nicht gut. Dinge durchfühlen. Das Gleiche mit Trauer, dass ich die erstmal fühlen muss. Ganz kurz, wir haben eine Folge zu Trauer aufgenommen. Meine Kindergartenfreundin, die an Depressionen litt, hat keine Hilfe angenommen. Was dann, Content-Warnung, in Suizid endete. Und ganz häufig nehmen Menschen, ne, entweder können sie nicht oder sie kennen es nicht oder es macht was mit der Identität. Wenn ich damit groß geworden bin, dass ich alles schaffen muss, überhaupt immer performen muss und da sind wir wieder in dieser Leistungsgesellschaft, wie kann ich denn dann? Und dann braucht es Strukturen, die das irgendwie versuchen, ja nicht zu befeuern, ne? Da darf die Kerze dann ausbleiben, sondern irgendwie die Menschen zu supporten, sich gegenseitig zu unterstützen. Und das ist die eine Facette davon und die andere Facette ist, ganz viele Menschen werden gar nicht ernst genommen. Ja, also wenn wir jetzt Racial Stress hernehmen beispielsweise, Neurodivergenzen, was ganz viel Druck auslöst, ganz viel Überforderung durch Reizverarbeitung als eines der Beispiele. Ne? Das sieht nicht immer so aus, aber es kann ein Faktor sein. Und wenn da so ein krasser Stresszustand zum Dauerzustand wird und du keine Ruhepausen mehr hast, weil du zusätzlich eben auch prekär beispielsweise bezahlt wirst und eh unter Diskriminierungserfahrungen ständig leidest. Eine Freundin von mir, die ist schwer krank, sie ist eine schwarze Person, die im Krankenhaus ständig Diskriminierungserfahrungen erlebt, ständig mit ihrer Gesundheit einerseits zu kämpfen hat, jetzt aber auch sagt, du, körperlich geht's mir richtig, richtig dreckig. Sie ist so am Rande des Überlebens immer, aber das Mentale noch obendrauf und sich dann kümmern zu müssen, weil sonst niemand tut. How?
Ja, und was ich spannend finde, jetzt auf das Thema Burnout und Belastung bezogen zu sehen, welche Stressfaktoren habe ich denn drumherum noch und wo sind die Einflussmöglichkeiten vielleicht etwas einfacher, ne? Also was können wir vielleicht im Arbeitskontext tun oder politisch im gesellschaftlichen Umfeld, ne? Denn das ist ja auch sehr unterschiedlich, ne? Wenn ich krank bin, wer hilft mir denn dann, ne? Wer hilft Angehörigen, wenn jemand krank ist, ne? Und natürlich wünschen wir uns alle, dass wir das auch als FreundInnen gut tun können, ja? Also ich denke jetzt immer, wenn ich von jemandem höre, und es werden ja dann doch immer mehr, wo die Eltern jetzt auch älter werden, dass eine Demenz sich entwickelt, ja, ne? Ich kann dir gerne helfen. Und gleichzeitig ist mein Tag ja auch voll und meine Woche ist auch voll, ne? Also da ist so viel Wollen und wir hängen ja aber alle in den Strukturen drin, weil erstmal sind es dann doch wirtschaftliche Zwänge, ne? Ich muss ja relativ viel arbeiten, um meine Familie ernähren zu können. Vielleicht würde ich gerne viel weniger machen und hätte mehr Zeit für Engagement. Ja, entweder oder auch ehrenamtlich, ne? Es gibt so tolle ehrenamtliche Initiativen, aber auch die, wenn ich im Burnout bin, dann recherchiere ich die nicht. Ne? Dann kann ich nicht anrufen. Das ist ja schon viel zu viel. Mir blieb es ja erspart, irgendwo einen Therapieplatz zu bekommen.
Ne? Ich übertrage das jetzt mal. Ich bin ja unter anderem systemische Stresspräventionstrainerin, wie das so schön sagt, kassenzugelassen. Und was ich auch häufig machen durfte und teilweise immer noch mache, ist Zeit- und Selbstmanagement-Trainings. Und die Menschen, die daran teilnehmen, sind immer ganz erstaunt. Die glauben jetzt, dass ich denen zeige, wie sie sich selber optimieren können, wie sie ihren Tag strukturieren können. Natürlich ist das Teil dessen, aber wir gucken ganz dolle drauf, was ist denn eigentlich hier, was dich stresst? Mhm. Was ist das, was dich belastet? Was sind Zeitfresser? Was ist Energiefresser? Woher kommt das Ganze? Und welchen Anteil, welchen mini kleinen Anteil, Circle of Influence, hast du denn da eigentlich dran, dass du etwas verändern kannst? Oder kannst du tatsächlich alles verändern? Und woran liegt es denn dann, dass es so ist, wie es ist, wenn es dich belastet? Und das sind so mini kleine Fragen, die wir da immer wieder mal aufarbeiten, wo alle rausgehen und denken, boah, krass. Also sie kriegen natürlich ganz viele Methodiken, die sie austesten können, aber auch da ist ganz häufig die Annahme, das eine funktioniert für alle. Mhm. Da wird eben auch keine Neurodivergenz berücksichtigt bei ganz vielen Menschen. Oder eben Carework und die strukturellen Barrieren. Da gibt es eben auch ganz viele Modelle, beispielsweise das Balance-Modell im Sinne von Körper, Geist, ne, dann auch Gesundheit, Austausch, Menschen im Leben zu haben, Ressourcen damit einzubinden und dass ich da irgendwie natürlich ne, Abhängigkeiten habe, aber da schauen kann, wo kann ich denn irgendwas steuern? Und das muss nicht immer komplett ausgewogen sein. Und wir lieben ja auch den Rausch, manche, nicht alle, aber den Rausch von, wow, jetzt geht's so richtig rund und dann aber auch wieder die Entspannungsphasen beispielsweise. Mhm. Und ich selber bin super schlecht darin zu entspannen, war ich schon immer. Mhm. Ich brauche eher Input und gib mir noch mehr. Weil du vorhin meintest, was gibt mir Energie? Ne? Mhm. Mir gibt der Energie, dass ich diese Impulse habe. Und das ist eben auch eine Form meiner Neurodivergenz. Und wenn Menschen das mich ständig dann aufzwingen wollen, so jetzt entspann dich mal. Boah, da bin ich aggressiv, werde ich da.
Das kann ich total nachempfinden. Ja. Die Frage, die ich halt da, glaube ich, so oft Twitter, ich kann die ja stellen. Das ist jetzt hier mit mir Fragen und ich denke, da kann die ja jetzt stellen. Ich hatte immer so einen inneren Mantra von, naja, ich schlafe jetzt einfach ein bisschen, ich entspanne mich. Das wird auch ganz oft in so Gesprächen gefragt, ne, wo empfindest du Freude? Machst du denn Dinge, bist du noch in der Lage, Freude zu empfinden? Mhm. Ja, Musik, ne, so ist klar. Hatte aber immer das Ziel, naja, wenn ich das lang genug mache, dann bin ich genauso, wie ich war davor. Also ich hatte so diese Idee von, davor habe ich doch funktioniert und davor war alles cool. Und solange ich da zurückkommen kann, was auch immer ich tun muss, um da, dann bin ich halt so, wie ich war vorher. Um dann halt irgendwann mal festzustellen, ne, stattdessen habe ich mich selbstständig gemacht, neuen Job und alles verändert und bin definitiv nicht so, wie ich vorher. Und das ist so gut so. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, vielleicht empfinden viele Menschen das als der anstrengenderen Weg. Wer bin ich denn, wenn mein Leben so nicht aussieht? Wer bin ich denn, wenn ich so nicht reagiere unter Stress? War das auch dein Ziel, dass alles so wird, wie es mal war?
Ja. Und ich denke heute, es war aber nicht gesund. Also es ist ja, hat ja einen Grund gehabt. Und ich weiß jetzt, welche Faktoren dazu beitragen, dass ich in Überlastungssituationen komme. Und das ist ja auch okay, ne? Also es ist ja auch vollkommen in Ordnung, wenn wir über unsere Belastungsgrenze gehen, solange wir wieder runterkommen, solange die Balance hergestellt ist. Ich habe mir am Anfang meiner Selbstständigkeit das immer so vorgenommen, fest einzuplanen, wann ich meine Pausen mache. Ne? Also wenn ich wusste, ich habe einen Auftrag und das ist natürlich gerade am Anfang mega aufregend und was man da, die Konzepte sind eigentlich wasserdicht, dann steht man da und denkt so, na toll, mein ganzes Konzept brauche ich eigentlich nicht. Wir brauchen hier was ganz anderes. Das ist ja auch nochmal Stress. Ne? Aber danach das wirklich zu zelebrieren und zu sagen, wow, gut, und jetzt Pause. Das versuche ich. Das funktioniert natürlich in diesem Alltag jetzt nicht mehr am Anfang mit Gründungszuschuss und dann auch zu gucken, okay, jetzt lebe ich halt auf Sparflamme. Ging das sehr viel besser? Jetzt nicht so, ne? Und dann zu gucken, wie kriege ich das denn eigentlich hin? Was gibt mir Energie? Was ist anstrengend? Und ich finde auch, das ist so ein Austarieren. Und ich hatte am Anfang das sehr oft, dass ich dachte so, oh, ich bin nicht mehr so belastbar wie früher. Und jetzt denke ich inzwischen, nicht immer, gut so. Na, weil ich einfach wie so ein Bulldozer über alles rübergegangen bin, über meine Grenzen. Ne? Da habe ich einfach nochmal, ja, die Kinder haben, ich bin um 6 aufgestanden, Kinder fertig gemacht, zur Arbeit gefahren, nachmittags nach Hause, Kinder betreut, bis die Kinder im Bett waren. Dann habe ich mich um 8 wieder rangesetzt und dann nochmal bis 22 Uhr gearbeitet. Und das ist ja nicht gut. Insofern, ja, ich habe das häufiger und inzwischen denke ich so, ich muss das auch gar nicht mehr. Und das finde ich sehr entlastend. Und ich weiß, ich kann das. Ich kann Belastungsphasen gut durchziehen. Aber ich will das auch einfach gar nicht mehr immer. Ne? Weil selbstgewählter Stress ist super. Ne? Das teile ich total mit dir. Sagen sie, hier ist jetzt eine Aufgabe, ein Workshop. Ich kann Menschen begleiten. Ich liebe diesen Job wirklich sehr. Ne? Und trotzdem ist er anstrengend, ne? Anstrengend mit diesen ganzen Menschen, mit den ganzen Persönlichkeiten zu gucken, passt das Ganze auf die Metaebene zu gehen, im Senden und Empfangen zu sein. Das ist auch anstrengend und gleichzeitig gibt es mir sehr viel Energie, ne? Also zu gucken, wo ist da meine Balance und was will ich eigentlich? Und dann auch zum Teil zu sagen, so ist mir egal. Also unwichtige, ne? Ich beantworte keine unwichtigen E-Mails mehr. Mein Konzept muss jetzt nicht mehr immer schon doch noch perfekt sein. Aber es gibt bestimmt Dinge, wo mein Perfektionismus nicht mehr ganz so ausgeprägt ist. Ne? Und ich weiß, ich brauche Autonomie, ich brauche Zeitautonomie. Ne? Wie kann ich das herstellen? Weil natürlich, wenn ich einen Workshop habe, dann habe ich einen Workshop. Aber dass ich das dann anders ausgleiche und an einem anderen Tag mir die Freiheit nehme, ich gehe halt morgens zum Sport, wenn ich das brauche. Und dann nicht den Gedanken zulasse, dafür soll ich keine Zeit. Das ist ein alter Gedanke und der wird mich wahrscheinlich ewig begleiten. Und dann zu wissen, ja, der erzählt mir aber gerade Quatsch, weil wenn ich jetzt nicht zum Sport gehe, dann hänge ich hier rum und finde alles schrecklich und dann komme ich nicht zum klaren Gedanken, weil am Ende bin ich produktiver, wenn ich das mache.
Ja, da haben wir schon wieder mehrere Gedanken. Einmal der Satz, den du ganz häufig sagst, Timothy, dieses, die Person, der du gerade was beweisen willst, ist gar nicht mit im Raum. Den mag ich sehr, den habe ich übernommen.
Schön, finde ich gut.
Und als andere Gedankenrichtung, deswegen ja auch New Work, ne, ist eigentlich ein Ansatz, der super gut präventiv arbeitet, weil es da ganz viel um Autonomie, also ganz viele Faktoren, die du gerade schon genannt hattest, die Selbstwirksamkeit auch fördern und auch das Miteinander, ne, Zugehörigkeit hattest du vorhin auch schon genannt, ist super wichtig, also solche die eigentlich so fast schon als selbstverständlich oder so No-Brainer dargestellt werden könnten, sind es aber nicht. Ja. Und anhand unseres Gesprächs wird mir auch wieder so schön bestätigt, so dieses New Work, New Learning, Diversity als Dreiklang ergibt total viel Sinn, ne? Das auch wirklich zusammen zu denken. Und dann auch zu schauen, beispielsweise in dem Modell, ich bin ja Fangirlie von Professor Dr. Carsten Schermoni, der sich aber, muss ich auch fairerweise sagen, auch Gretchen Spreise immer bezieht mit dem psychologischen Empowerment. Und ich glaube, sich das mal anzuschauen und da zu schauen, was brauchen denn die Leute und wie komme ich da hin, dass eben nicht Fluktuation, Krankenstände und Silent Quitting heißt das, glaube ich, ne? Stattfindet und ich meine guten Menschen, die ja wirklich Bock haben, Dinge zu tun, daran verliere. Ist das so ein Punkt, wo wir zu den Taschenweisheiten zum Abschluss nochmal gucken und schauen, was ist noch nicht gesagt, was sollten wir unbedingt nochmal den Zuhörenden und Zuschauenden mitgeben und was ist bei uns jetzt hängen geblieben aus dem Gespräch?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Maike, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, oh, da sind wir nicht dran vorbeigekommen? Wäre mir nochmal wichtig zu betonen.
Das ist jetzt sehr wichtig, aber ich finde, es ist nochmal ein wichtiges Thema, zu sagen, na, also auch, dass wir jetzt darüber sprechen, das ist schon auch eine Überwindung, obwohl mein Kopf weiß, das müsste es doch gar nicht sein. Ne? Also wo schaffen wir Räume, wo schafft ihr Räume, um das auch zu thematisieren, ne? Und auch offen dafür zu sein, dass es nicht so ist, na, auch die Sache so, sag mal, du wirkst überlastet, bist du bald ausgebrannt. Das klingt jetzt nicht unbedingt nach einer guten Absicht, nach Wohlwollen, ja. Wie können wir wohlwollend miteinander umgehen und uns dort stehen lassen, wo wir sind? Wie können wir es auch herstellen, dass das nicht, dass wir uns das zumuten können, ohne dass dann die andere Person in so eine Retterrolle gerät, ne? Also, wie schaffen wir es, darüber noch besser zu sprechen? Das müssen wir jetzt gar nicht beantworten, aber das ist vielleicht eine Frage, die alle für sich nochmal mitnehmen können. Wie können wir sowas sichtbarer machen, ohne dass das gleich heißt, Leute brauchen irgendwie was ganz Besonderes, kann man die Leute ja fragen. Ich brauche jetzt gar nichts Besonderes. Und trotzdem ist es wichtig, das mitzuteilen. Auch da zu sehen, so wie schambehaftet ist das eigentlich noch, darüber zu sprechen. Und das erhöht ja auch wiederum Stress.
Stimmt.
Ja. Ich bin ja auch als Moderatorin unterwegs und begleite Teams. Denken die dann, ich bin nicht belastbar? Denken die dann, ich kann diesen Workshop nicht durchführen?
Vorannahmen dann, ne?
Ja, genau. Na, und das ist ja, da haben wir alle so unterschiedliche Bilder, Konstruktionen davon, was das heißt. Na, und das finde ich spannend, vielleicht auch das mal, wenn man die Chance hat, gemeinsam auch drüber zu sprechen. Ne? Was hält uns denn davon ab, da offen zu sein? Welche Ängste stecken dahinter? Was war meine Angst, nicht auszusprechen, so, ich schaffe das jetzt nicht mehr. Wir müssen jetzt was ändern. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte gerne diesem Unternehmen weiter verbunden sein.
Ne? Gibt es denn irgendwas, wo du jetzt sagst, oh, aus diesem Gespräch nehme ich das auf jeden Fall mit. Das hat irgendwas mit mir gemacht.
Ich finde es einfach wirklich immer wieder so schön, sich auszutauschen und zu sehen, welche Erfahrungen hat jeder gemacht. Das ist jetzt gar kein Satz. Und wir, also ich weiß, dass es so ist, aber das Gefühl ist immer noch mal ein anderes, ne? Und zu sehen, welche guten Möglichkeiten das gibt. Genau. Und nochmal zu gucken, was sind eigentlich meine Stressoren? Wir haben jetzt ja gar nicht so tief reingegangen ins Einzelne, ist ja vollkommen in Ordnung. Und was sind meine Ressourcen? Also wann fühle ich mich wohl, wann fühle ich mich lebendig? Das nochmal mitzunehmen, fand ich ganz schön. Es heißt auch nicht, auch wenn ich dachte, ich muss 3 Wochen durchschlafen, dann bin ich wieder gesund. Zu sehen, was ist es denn? Und vielleicht ist es auch, mich auszupowern. Ne? Also auch da zu sehen, was tut mir gut.
Was nimmst du?
So viel geht durch mein Brain gerade, wie wichtig es ist, dass wir selber auch über unseren Zuständen, Körpern, Gefühlen sprechen, dass wir irgendwie ein Vokabular haben, sagen zu können, hey, das ist das, was, wie sich's gerade für mich anfühlt. Auch wenn wir nicht ausgebildetes medizinisches Fachpersonal sind und vielleicht diese Worte nicht haben, haben wir doch die Worte zu sagen, aber mir geht's gerade so und so und so und das fühlt sich nicht richtig an. Und was ich auch mitnehme, ist so irgendwie in meinem Hirn existiert, wo ist die Balance zwischen wie kann ich mir selber die Ressourcen zur Verfügung stellen, die ich brauche, um das ganz Große, was ich vorhabe, noch erreichen zu können? Und wo fordere ich sie ein von den Strukturen um mich herum? Ne? Also wie kann ich da, es fühlt sich für mich irgendwie nicht richtig an, nur auf der einen Seite zu sagen, so ich will jetzt ganz viel und ich brauche ganz viel und gib mir jetzt ganz viel. Fühlt sich für mich besser an, wenn ich sagen kann, aber I showed up for my part of the job. So, and now please do your part of the job. Das nehme ich heute mit. Da werde ich auch noch ganz lange drüber nachdenken, was das bedeuten kann in diesem Kontext.
Geteilte Verantwortung, ne? Hast du vorhin auch angesprochen, Mike. Ja, Was ich mitnehme, ist das Pferd. Was gemacht?
Cool. Ja. Sehr gerne.
Das fand ich sehr schön. Was ich außerdem mitnehme, ist nochmal diese Körperlichkeit. Ich habe ja noch vorhin erzählt, letztes Jahr war bei mir. Ist heftig und das hat sich dann auch mitgezogen. Da war ich ganz in der Eingangsfrage, die ich dann selber beantworten musste. Und ich habe das auch körperlich gespürt. Ne? Wir hatten da auch schon drüber gesprochen und wir ja auch. Ich hatte dann richtig gezittert. Und das zu ignorieren war erstens schwer, weil es war da. Das hat zusätzlich Energie gekostet. Und trotzdem war das ein Weg, dann auch rational nicht drüber hinwegzugehen. Und das körperlich auch ernst zu nehmen und dann zu sagen, okay, da müssen jetzt auch Konsequenzen gezogen werden. Deswegen mochte ich das sehr, dass du heute auch ganz viel über das, was du gespürt hast, was du gefühlt hast, gesprochen hast, dass das ja die ersten Anzeichen für dich waren, die du jetzt auch als Warnzeichen erkennst und sie nicht mehr ignorierst. Und dieses Nicht-Ignorieren, please, ne? Also wir haben heute mehrmals über körperliches Empfinden oder ja, einfach reinspüren. Atmen war ein Thema beim Summit von positiver Psychologie in Berlin. Mochte ich super gerne, dass die Endkeynote von Dr. Nico Rose er ganz viel erzählt hat von, dass er aus seinen Mental Health Geschichten, die er mitgetragen hat, und da spricht er super offen drüber, lohnt sich auch ihm zu folgen, dass er mit Sport und Körperlichkeit daraus kam und das für sich als Lösung betrachtet hat. Und da merke ich auch wieder so, wir sind halt nicht gekoppelt von Geist und Körper, das gehört zusammen. Und darauf zu hören, das nehme ich heute nochmal aus diesem Gespräch auch mit. Das fand ich sehr schön, auch von dir nochmal zu hören. Danke.
Danke euch.
Wenn ihr Themen habt, wo ihr auch glaubt, dass Menschen drüber sprechen sollten, dass es mehr Raum findet, dass Stigmatisierungen dadurch ein bisschen geringer werden, dass es leichter wird, auch um Hilfe zu bitten, das ist wichtig, dann ladet euch bitte zu uns ein, sprecht mit uns drüber. Ihr dürft auch mit anderen Themen kommen. Wir spielen dann dazu. Tim ist wieder auf jeden Fall wieder ein Spiel.
I'll do my best. Unbedingt, meldet euch.
Vielen Dank, Maike.
Die Menschen dürfen sich mit dir auch verbinden.
Gerne. Ich bin nicht so die beste Social Media Maus. Das ist ein Thema, was ich für meine Gesundheit etwas zur Seite stelle, aber gerne. Es dauert manchmal ein bisschen länger bei mir. Das ist aber vielleicht okay für uns alle, oder?
Entschleunigung.
Ja.
Ja. Da fällt mir wieder Hartmut Rosa noch ein zum Thema. Na, da können wir ewig weiterreden. Bye.
Bye.
Ciao.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.